aus meinem Leben erzählen, in dem genau das passiert ist. Und das ist eine sehr persönliche Geschichte. Und vielleicht kennst du diese Gefühle, die ich dir gleich beschreiben werde. Ich bin mir sicher, dass du das kennst. Und zwar müssen wir da in der Zeit ein bisschen zurückgehen. 2009. Ich war in meinem zweiten Jahr auf St. Krishona am TSC Theologie studieren. Damals war ich noch jung, gut aussehend und Single. Und so theologisches Seminar, das TSC und so, das haben den Ruf, eine Schuhfabrik zu sein. Du gehst als einzelner Schuh hinein und kommst als Pärchen wieder hinaus. Also ich war bereit, meine große Liebe zu finden. Und das ist auch ein genialer Ort, weil dort sind viele gute, junge, aussehende Damen und alle haben so die gleiche Vision. Also ein wertvoller Tipp. Genau. Aber für mich war klar, es gibt da nur diese eine. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wer das war, meine Frau Liska. Und ich wusste, wow, die begeistert mich. Und wir sind so hineingeschlittert in unser erstes Date. Und die Männer, jetzt gut aufpassen, jetzt kommen wertvolle Tipps. Wir haben kein romantisches Picknick gemacht. Wir haben uns auch nicht irgendwo getroffen mit einer Flasche Rotwein oder so. Sondern wir waren bei McDonald's und haben zusammen McFlurry gegessen. Und deshalb sage ich, wir sind so hineingeschlittert in das Date. Ich weiß gar nicht, ob es so ein ganzes Date war. Aber nach dem Date war mir klar, oh, das ist die Dame. Oh, mit ihr will ich mein Herz teilen. Mit ihr will ich es wagen, diese Liebe einzugehen. Also habe ich mir überlegt, okay, wie kann das weitergehen? Und nach einer Woche habe ich ihr eine Mail geschrieben, feige wie ich bin, und habe sie gefragt, hey, können wir nochmal ein Date haben? Und ich dachte, Kino ist vielleicht besser wie McDonald's. Und habe sie eingeladen, mit mir ins Kino zu gehen. Und ich kann euch sagen, so oft habe ich noch nie meine Mails gecheckt, wie zu diesem Zeitpunkt. Und dann kam die Antwort, ja, ich will mit dir ins Kino gehen. Okay, und auf dem Weg ins Kino habe ich mir gedacht, jetzt muss ich einen Plan haben. Und ich habe mir so einen Plan geschmieden, ne, und habe gedacht, okay, also im Kino, dann nähere ich mich ihr so langsam, dann halte ich mal ihre Hand und dann wage ich es, sie zu küssen. Und wir waren im Kino. Und wir waren im Kino und mein Plan hat nicht funktioniert. Sogar, wir haben den ganzen Abspann angeschaut und wir waren die Letzten, aus dem Kino ging. Aber ich habe mir einfach nicht getraut, diese Linie, diese unsichtbare Linie, die man mit so einem Kuss überschreitet und in eine neue Realität, die einen in eine neue Realität bringt, zu überwinden. Ich war schon ein bisschen enttäuscht und da. Auf dem Weg nach Hause dann, da fährt man so auf den schönen Krishona-Berg hoch, habe ich mir überlegt, da muss noch was gehen heute Abend. Und hatte dann die Idee, wir könnten ja den ersten Teil vom Film, den wir gerade im Kino angeschaut haben, noch auf DVD schauen. Und ich wusste genau, dass sie den DVD hat. Aber ich wusste auch genau, dass mein Zimmerkollege die DVD gerade von ihr ausgeliehen hatte. Aber ich wollte nicht zu uns, weil da ja war unser Zimmerkollege. Ich wollte ja nicht mit ihm den Film noch anschauen. Also habe ich sie gefragt, ja, können wir den DVD noch nicht gucken? Und sie so, ja, den habe ich. Und ich wusste, dass er bei uns ist, aber ich habe nichts gesagt. Ja, komm, dann lass uns doch zu dir gehen und den DVD noch angucken. Und es hat nochmal einen ganzen DVD gebraucht. Und am Ende habe ich es dann gewagt, sie zu küssen. Und in diesem Moment war das wie so eine unsichtbare Linie, die ich überschritten habe und eine neue Realität hat begonnen. Es war vorbei mit dem Single-Sein und ich kann machen, was ich will, zum, hey, wir gemeinsam. Aus dem Ich wurde ein Wir. Es war ein Moment, das meine Realität verändert hat. Ein Kuss kann so ein Moment sein. Vielleicht ist es auch ein Handschlag über einen Kauf von einem neuen Auto oder eine Abmachung von einem Kauf von einem Haus oder eine Umarmung. Das sind Momente, da schreitet man über eine unsichtbare Linie und die verändern die Realität. Vielleicht ist es auch ein Versprechen. Ja, ich will. Viele von euch haben dieses Versprechen gegeben. Das ist eine unsichtbare Linie und die überschreiten wir und kommen in eine neue Realität. Man spricht von einem Sprechakt. Ein Sprechakt ist Reden, das zugleich eine aktive Veränderung der Realität vollzieht. Wir wollen uns heute mit einem Text von Paulus beschäftigen, wo er über Taufe spricht. Und Paulus sagt, dass die Taufe ein Moment ist, der die Realität verändert. Römer 6, Vers 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Paulus spricht hier von der Taufe als ein Ereignis, in dem man eine unsichtbare Linie überschreitet und in einer neuen Realität ist. Die Geschichte von Christus, die Geschichte von Jesus und die Geschichte von dir, von uns, diese Geschichte verflechtet sich ineinander. Es ist eine gemeinsame Geschichte. Sein Tod wird zu unserem Tod. Seine Auferstehung wird zu unserer Auferstehung. Mit der Taufe schreiten wir über eine unsichtbare Linie in eine neue Realität hinein. Ein Theologe, schreibt Folgendes darüber. Durch die Taufe ist unsere Geschichte so endgültig verbunden mit seiner Geschichte, mit der von Jesus Christus, dass sie nicht mehr unsere eigene Geschichte, sondern Geschichte mit ihm und in ihm ist. Mit der Taufe überschreiten wir eine Linie in eine neue Realität, in eine Realität, in der wir mit Christus sind, in eine Realität, wo wir gekreuzigt und auferstanden sind. Wir sind co-gekreuzigt und co-auferstandene. Mit dieser Taufe kommst du in diese neue Realität hinein. In eine co-gekreuzigte und eine co-auferstandene. Paulus ist dieser Gedanke so wichtig, dass er sich an mehreren Stellen in der Bibel immer wieder an diesen Wendepunkt, an diese neue Realität anknüpft und sagt, das ist ein Schlüsselerlebnis, das ist ein Schlüssel. Zum Beispiel in 1. Korinther 6, 11, da argumentiert er mit den Korinthern, und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Hier sagt er, dieser Punkt, wo wir die unsichtbare Linie in eine neue Realität eingetreten sind, der ist wichtig in deinem Leben. Aber in diesem Abschnitt Römer 6 geht es eigentlich überhaupt nicht um die Taufe, sondern die Taufe ist nur eine Hilfe für eine Argumentation. Aber Paulus ist einfach genial. In dem, was er so nebenbei macht, bringt er das so präzise und genial auf den Punkt, dass der Text so wichtig ist für die Taufe. In dem Text geht es eigentlich darum, um das Beharren, um das Bleiben in der Sünde oder eben nicht in der Sünde bleiben. Römer 6, 1. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Vielleicht kennt ihr diese Argumentation aus eurem Leben. Vielleicht begegnet die euch in eurem Umfeld. Ich könnte es mal so ausdrücken. Er, also Gott, er liebt es ja zu verzeihen. Und wir lieben es zu sündigen. Also hey, dann lass uns doch weitermachen damit, ist doch super. Dann wird die Gnade noch mächtiger, dieser Gott wird größer. Kennt ihr diese Argumentation? Aber Paulus Paulus hat was dagegen und sagt, hey, nee, wir wollen nicht weiter in diesem Sündigen bleiben. Wir wollen nicht weiter in diesem Fehlverhalten bleiben. Er will da was korrigieren. Er will da zu einem Umdenken anleiten. Und er macht es auf eine ganz spannende Art und Weise. Stellt euch mal vor, ihr seid beim Einkaufen. Und ihr seht dort eine Mutter oder auch einen Vater, vielleicht eher einen Vater. Und der ist mit einem Kind unterwegs. Und das Kind benimmt sich völlig daneben. Dann gibt es zwei Arten, oder es gibt mehrere Arten, aber es gibt mehrere Arten, wie man das Kind korrigieren kann. Man kann zum Beispiel korrigieren durch Beschämen. Man kann sagen, was, ich habe so einen Versager großgezogen, so, wenn du dich so verhältst, dann wirst du nie irgendwas. Und man kann das Kind wertlos behandeln und ihm eigentlich auch Wertlosigkeit zusprechen. Und man hofft dann durch diese Beschämung, dass es zu einer Veränderung kommt. Aber das funktioniert nicht, weil die Identität von dem Kind wird massiv beeinträchtigt und die wird immer und immer schlechter, wenn sie sowas hört. Paulus geht ganz anders hin. Er korrigiert durch Bestätigung. Paulus ist klar, dieses Kind verhält sich so, weil hinter dem Verhalten ein Problem steht. Er sieht ein Problem hinter dem Problem. Er weiß, das Kind verhält sich so, weil irgendwas mit der Identität vielleicht nicht stimmt. Paulus versteht, dass das Verhalten abhängig ist von der Identität. Und die Identität bildet sich in deinem Kopf, in deinen Gedanken, was du über dich denkst. Paulus versteht, alles, was wir tun, ist nur eine Fußnote von dem, was wir über uns denken, über unsere Geschichte, über unsere Identität. Und Paulus sagt sich, ich knüpfe hier nicht am Verhalten an, sondern ich knüpfe an der Identität an. Er sagt sich, warte mal eine Minute, weißt du nicht, wer du bist? Und dann fragt er im nächsten Satz, passt dein Verhalten zu dem, wer du bist? Paulus knüpft also an der Identität an und kommt erst dann zum Verhalten. Erst in Vers 12 später in dem Abschnitt spricht er das Verhalten an. Und ich will dich heute Morgen fragen, wenn du in den Spiegel schaust, wen siehst du da? Was ist deine Identität, wenn du in den Spiegel schaust? Siehst du in dem Spiegel eine Identität, die du in deinem Kopf hast, siehst du dort eine Identität von einem co-gekreuzigten und co-auferstandenen Jesus? Siehst du dort eine Identität des gekreuzigten und auferstandenen? Wenn du in diesen Spiegel schaust, wen siehst du dort? Was ist deine Identität? Wisst ihr, die Identität wird nicht von denen euch zugesprochen, die um euch sind. Nicht diejenigen, die um euch sind, mit euch arbeiten oder mit euch in die Schule gehen. Die sprechen euch nicht die Identität zu, sondern Gott schenkt sie euch. Und diese Identität ist eine Identität, wo du ein Co-Gekreuzigter und Co-Auferstandener bist. Durch die Taufe überschreitest du eine Linie in eine neue Realität, in eine neue Identität. Und die ist eine Identität von Co-Gekreuzigt und Co-Auferstanden. Wenn du in den Spiegel schaust, wen siehst du? Dein Verhalten hängt genau von dem ab, wen du in diesem Spiegel siehst, was für eine Identität du hast. Paulus bringt hier einen Punkt, der sehr wichtig ist für sein Glaubensleben. Das ist wie ein genialer Gedanken von Paulus über Jesus. Er sagt, hey, wenn ich ein Co-Gekreuzigter bin, wenn ich ein Co-Auferstandener bin, wenn ich in dieser Identität lebe, wenn ich die Linie überschreite und in dieser neuen Realität und Identität lebe, dann bedeutet das, alles, was für Jesus wahr ist, ist auch für mich wahr. Alles, was für Jesus wahr ist, ist auch für dich wahr. Wenn du getauft bist, dann ist alles, was für Jesus wahr ist, auch für dich wahr. Er schreibt zum Beispiel in Galater: Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht ein Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Wir haben Christus angezogen. Und jetzt gibt es diese Unterschiede nicht mehr. Wir haben eine neue Identität, die von dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Lebst du diese Realität? Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du diese Realität? Siehst du diese Identität in dir? Paulus endet in seinem Abschnitt mit einer Herausforderung. Und die will ich euch ja gerade weitergeben von Paulus. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, Jesus. Ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben, in Christus Jesus. Und dieses haltet ist im Griechischen logizomai. Und dieses logizomai, wenn man das Wort wörtlich übersetzt, dann bedeutet das, denk über dich, mach dir ein Bild von dir. Und die Frage ist, was für ein Bild hast du von dir? Hast du die Identität von einem Gekreuzigten und Auferstandenen? Hast du die Identität von einem Gekreuzigten und Auferstandenen, wenn du dich selber siehst? Du bist co-gekreuzigt und co-auferstanden. Und ich will mal ganz kurz antippen, was es bedeutet, in dieser Identität zu leben. Wir werden nächsten Sonntag eine neue Serie starten, Undenkbar. Und dort wird es nochmal stark darum gehen, wie leben wir denn in dieser Identität? Wie gehen wir in der Nachfolge damit um? Wie gehen wir in verschiedenen Lebenssituationen mit dieser neuen Identität um? Herzliche Einladung dazu. Aber was bedeutet das für mich, in dieser Identität zu leben? Letzte Woche saß ich hier im Mutter-Kind-Raum und ich habe einen Anruf von meinem Vater bekommen. Und mein Vater ruft mich an und sagt: Hey, Simi, ich habe eine nicht so gute Nachricht für dich. Und er erzählt mir, dass meine Oma an Leberzirrhose leidet, also die Leber schrumpft, dass sie das diagnostiziert haben. Und ich muss erstmal schlucken. Und er sagt: Es geht ihr nicht so gut. Aber das ist noch nicht alles, sagt er dann. Am gleichen Tag haben wir auch gesagt bekommen von meiner anderen Oma, dass sie wieder Krebs diagnostiziert haben. Und sie hatte lange Ruhe mit dem Krebs und jetzt ist es wieder aufgekommen. Und diese Oma, die pflegt noch einen dementen Opa und gibt da vollen Einsatz. Und als wir aufgelegt haben, dann saß ich dort und ich saß im Mutter-Kind-Raum hier und saß auf dem Sofa und dachte mir: Jesus, und jetzt? Was jetzt, Jesus? Was ist jetzt? Und ich habe mich daran erinnert, wer ich bin. Ich bin Getaufter. Ich bin jemand, der diese unsichtbare Linie überschritten hat, der in dieser neuen Realität, in dieser neuen Identität lebt. Eine Identität von co-gekreuzigt werden und co-auferstanden. Und ich habe mir überlegt, in diesem Punkt, was bedeutet das für diese Situation, für mich jetzt? Und mir wurde klar, diese Liebe, diese Kraft, diese Hoffnung, die Jesus hatte und ans Kreuz ging, die ist auch in mir. Und mir wurde klar, diese Liebe, Hoffnung und Kraft der Auferweckung, die ist auch in mir. Und wisst ihr, das hat meine Oma ist noch nicht gesund gemacht. Aber das hat meine Realität verändert. Ich habe damit umgehen können, mit diesem Leid und auch mit dieser Herrlichkeit, die noch auf uns wartet. Ich hab damit umgehen können zwischen dem, hey, alles wird perfekt werden irgendwann mal mit Gott und hey, unser Leben ist nicht so perfekt, wenn wir es wirklich anschauen. Wir sind noch in einer Situation, wo das Reich Gottes noch nicht da ist. Zwischen dem Hier und diesem Jetzt. Und es hat mich verändert. Es hat meine Realität verändert. Und dadurch auch die Realität von meinem Vater, von meinen Omas, von all denen, die mit dieser Geschichte in Zusammenhang hängen. Jetzt kann ich Hoffnung sein, jetzt kann ich aber auch jemand sein, der zuhört beim Leiden. Es hat für mich was Entscheidendes verändert. Ich wusste, jetzt ist meine Identität im gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Und so werde ich mich auch verhalten. Ihr dürft gerne mal euch überlegen, was bedeutet es für euch, in dieser Identität vom Gekreuzigten und Auferstandenen zu leben? Ich habe zwei Fragen, die ich dir mitgeben will heute. Hey, in welcher Realität lebst du? Wenn du in den Spiegel schaust, wen siehst du? Was für eine Identität siehst du? Ist dir bewusst, was Gott für dich getan hat? Und ich würde dich auch fragen, hey, was bewegt Gott in dir für die Taufe, für diesen Schritt über diese unsichtbare Linie in diese neue Realität? Bist du getauft? Vielleicht sitzt du hier und bist schon lange mit Jesus unterwegs. Du bist noch nicht getauft, ich mache dir Mut, lass dich taufen. Vielleicht sitzt du auch hier und du bist schon lange getauft, dann lass dich wieder daran erinnern, was diese Taufe bedeutet. Und vielleicht sitzt du auch hier und du kennst Gott noch überhaupt nicht. Hey, dann wag's und überschreite mal die Linie, wag was. Bei meiner Frau hat es super funktioniert. Wag was. Ich möchte dich einladen zum Taufgottesdienst. Wir feiern am 2. Juli um 10 Uhr einen Taufgottesdienst. Herzliche Einladung. Und vielleicht bewegt Gott was in dir mit der Taufe. Vielleicht willst du dich taufen lassen. Dann lade ich dich ein, dass du dich anmeldest für diese Taufe und einer von diesen Taufseminaren besuchst. Es gibt zwei Termine. Draußen liegen die Flyer auf. Herzliche Einladung. Und wenn dir das zu viele Menschen sind, dann komm trotzdem mal zum Paul. Vielleicht finden wir auch eine andere Lösung für eine Taufe. Herzliche Einladung für diese Taufe. Mit der Taufe überschreiten wir eine unsichtbare Linie in eine neue Realität, in eine neue Identität, die des Gekreuzigten und Auferstandenen. Herzliche Einladung für diese Identität und diese Identität auch zu leben. Ich spreche noch ein Gebet. Die Band kann schon mal. Herr Jesus, hab du Dank. Hab du Dank, dass du derjenige bist, der uns beschenkt mit einer neuen Identität. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir diese Identität annehmen dürfen. Dass wir uns nicht von anderen Leuten um uns herum unsere Identität zusprechen lassen, sondern dass wir uns beschenken lassen von dir. Herr Jesus, möchte ich bitten, dass wir auch andere mit dieser Identität beschenken und unser Leben gemäß dieser Identität leben. Hilf du uns da dabei. Herr Jesus, ich danke dir für all das, was du getan hast. Danke, dass dein Tod auch mein Tod ist und deine Auferstehung meine Auferstehung ist. Danke, Herr Jesus, dafür. Hab du Dank. Amen.